Sobald sie hineingeschlüpft war, zog er die Vorhänge wieder vor die Tür. Er war vollständig angezogen wie üblich in Schwarz. »Reise ich doch nicht ab?« fragte Lyra. »Doch.«
»Ich kann es nicht verhindern«, erwiderte der Rektor. Und Lyra fiel in ihrer Aufregung gar nicht auf, wie seltsam diese Worte waren. »Lyra, ich gebe dir jetzt etwas, aber du darfst niemandem davon erzählen. Versprichst du mir das ganz fest?«
»Ja.«
Er ging zum Schreibtisch und nahm aus einer Schublade ein kleines, in schwarzen Samt gewickeltes Päckchen. Er wickelte es aus und zum Vorschein kam ein Gegenstand, der aussah wie eine große Armbanduhr, eine dicke Scheibe aus Messing und Kristall. Es hätte ein Kompass oder etwas derartiges sein können.
»Was ist das?«
»Ein Aletiometer. Eins der sechs, die je gemacht wurden.« »Lyra, ich bitte dich noch einmal. Sage niemandem etwas davon. Auch Mrs. Carter darf nichts davon wissen. Dein Onkel, aber wozu ist das gut?«
»Es sagt dir die Wahrheit.
Wie man es liest, musst du allerdings selbst herausfinden. Jetzt geh. Draußen wird es hell. Geh schnell in dein Zimmer zurück, bevor dich jemand sieht.« Er faltete den Samt wieder über dem Instrument zusammen und drückte es Lyra in die Hand. Es war erstaunlich schwer. Dann nahm er ihr Gesicht in beide Hände und hielt es einen Augenblick sanft fest. Sie versuchte, zu ihm aufzusehen und fragte, »Was wolltest du über Onkel Azrael sagen?«
»Dein Onkel hat das Aletiometer vor einigen Jahren dem College geschenkt. Vielleicht hat er...«
Bevor er den Satz beenden konnte, ertönte ein leises, aber dringliches Klopfen an der Tür. Lyra spürte, wie seine Hände unwillkürlich zuckten. »Schnell jetzt, Kind. Die Mächte dieser Welt sind stark. Männer und Frauen sind Gezeiten ausgeliefert, die viel gewaltiger sind, als du dir vorstellen kannst, und ihr Sog zieht uns alle in die Strömung hinein. Leb wohl, Lyra, und alles Gute, Kind. Alles Gute. Pass auf dich auf.«
»Danke, Rektor.«
Das Päckchen an die Brust gedrückt, verließ sie das Arbeitszimmer durch die Gartentür. Als sie sich noch einmal kurz umdrehte, saß der Dämon des Rektors auf dem Fenstersims und blickte ihr nach. Draußen wehte ein frischer Luftzug.
»Was hast du da?«
fragte Mrs. Lonsdale und drückte den ramponierten kleinen Koffer mit einem Klicken zu.
»Das hat der Rektor mir gegeben. Passt es nicht mehr in den Koffer?«
»Zu spät. Ich mache ihn jetzt nicht mehr auf. Steck es in die Manteltasche. Egal, was es ist, und jetzt marsch in den Speisesaal. Lass die anderen nicht warten.« Erst später, nachdem sie sich von den wenigen Dienern, die schon auf waren, und von Mrs. Lonsdale verabschiedet hatte, fiel ihr Roger ein. Sie bekam ein schlechtes Gewissen, weil sie seit der Begegnung mit Mrs. Carter kein einziges Mal an ihn gedacht hatte. Wie schnell alles passiert war. Und jetzt war sie auf dem Weg nach London, auf einem Fensterplatz im Zeppelin, und Pantalamons Hermelinpfoten mit ihren scharfen kleinen Krallen bohrten sich in ihre Schenkel, während er die Vorderpfoten an die Scheibe stützte, um hinauszusehen. Auf der anderen Seite von Lyra saß Mrs. Carter. Sie las zunächst noch in einigen Papieren, legte sie allerdings bald weg, um sich mit Lyra zu unterhalten. Wie brillant sie redete! Lyra war wie berauscht. Diesmal war das Thema nicht der Norden, sondern London mit seinen Restaurants und Ballsälen, den abendlichen Empfängen in Botschaften und Ministerien und den Intrigen zwischen Whitehall und Westminster. All das faszinierte Lyra fast noch mehr als die Landschaft, die unter ihnen dahinglitt. Was Mrs. Carter sagte, war so erwachsen, so aufregend und verlockend zugleich. Aus ihren Worten sprach der Glanz der großen Welt. Dann die Landung in Vauxhall Gardens, die Fahrt mit dem Boot über den breiten braunen Fluss, das imposante Gebäude am anderen Ufer mit dem livrierten Pförtner, der Mrs. Carter grüßte und Lyra zuzwinkerte, die sprachlos zu ihm hinaufstarrte. Und dann die Wohnung. Lyra schnappte nach Luft.